Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Fast 4 Jahre Gutachtenerstellung, Recherche und Untersuchung liegen hinter uns und jetzt ist es soweit, das erste Rolling Resort für Tiny Houses in Griechenland entsteht. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und ja, es ist richtig, ich habe schon regelmäßig über Kreta berichtet und immer wieder habt ihr mich natürlich gefragt, ja, wann geht es denn endlich los, wann kann dann endlich mal davon ausgegangen werden, dass das erste Tiny House auf einem Resort auf Kreta steht? Und ganz offen und ehrlich, es war komplizierter und schwieriger, als man sich das immer wieder vorstellen konnte. Nun bekomme ich ja auch regelmäßig Anfragen, ich habe da ein schönes Grundstück in Portugal gefunden, in Kroatien oder in Serbien oder sonst wo, kann man da nicht auch etwas machen? Und regelmäßig antworte ich darauf, Freunde, ich habe jetzt jahrelang recherchiert, was überhaupt auf Kreta möglich ist. Und ihr kommt mit irgendwelchen Grundstücken nach dem Motto, kann man da auch was machen? Nein, kann man grundsätzlich erst einmal nicht. Und auch wenn wir in der Europäischen Union leben, haben die einzelnen Länder doch höchst unterschiedliche rechtliche Grundlagen. Doch lasst mich von vorne anfangen, was da jetzt auf dieser großen Insel Kreta wirklich passiert ist. Die Grundidee war natürlich, dort Investitionen tätigen zu können in ein Tiny House und dieses als Ferienhaus vermieten zu können. Und dafür musste erstmal geklärt werden, wie es überhaupt baurechtlich auf Kreta aussieht. Und von vornherein sollten wir festhalten, wir sprechen hier nicht über große Tiny Houses von 30, 40, 50, 60 Quadratmeter. Die passen gar nicht durch die kleinen Orte durch und die Transportkosten von Deutschland nach Kreta sind so enorm, dass man sagen kann, komm, das lassen wir aber gleich sein, das funktioniert sowieso nicht. Also sprechen wir ausnahmslos über ein straßenzugelassenes Tiny House, ein sogenannter Hybrid, ein Wohngebäude, baugenehmigungsfähig und ein straßenzugelassener Wohnanhänger zugleich. Klar dürfte für jeden, der meinen Tiny House Podcast schon seit längerem verfolgt, dass wir nicht in der Lage sind, das Baurecht durch das Straßenverkehrsrecht auszuhebeln. Soll heißen, nur weil es Räder hat, darf ich nicht überall parken und wohnen. Ich muss dann gleichzeitig Baurecht und Straßenverkehrsrecht beachten. Aber nun sprach ich gerade eben ja schon die hohen Transportkosten an. Ein schwerer Tieflader mit einem Haus hinten drauf verbietet sich sowieso von vornherein. Also ist es zwingend erforderlich, dieses Tiny House auf eigenen Rädern nach Kreta zu transportieren. Ja, und da fängt das erste Dilemma natürlich schon an, weil ich habe ja schon seit Jahr und Tag, seit über 10 Jahren gesagt, pass mal auf, Freunde, das ist ein Karosseriebau und ich muss jetzt auch eine Karosseriestatik haben. Fachlich nennt man das einen sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis, damit man sicher sein kann, dass es auch bei 80 Stundenkilometern und vielleicht noch ein bisschen darüber wirklich auf der Straße hält. Während ich noch vor ein paar Jahren immer wieder veräppelt worden bin von irgendwelchen Spinnern, die sagen, ach, die paar Kilometer spielen doch keine Rolle. Sind diese ganzen Schnacker verstummt, seitdem ich sage, pass auf, wir transportieren das über 3000 Kilometer. Von Schleswig-Holstein, also Deutschland, über Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Thessaloniki bis nach Athen. Dort über den Hafen Piräus bis nach Heraklion und dann wieder auf dem Landwege bis zum Bestimmungsort. Und danach muss das Tiny House auch noch funktionieren und stabil sein, dass dort auch wirklich sicher Menschen drin wohnen können. Allein dieser Transport hat solche Besonderheiten mit sich gebracht, die man normalerweise gar nicht erwarten würde. Das erste Tiny House ist ja bereits vor 2 Jahren nach Kreta transportiert worden und das war im Sommer und das hatte ein großes Problem mit sich gebracht. Der Spediteur musste nämlich nach wenigen Stunden bereits die erste Pause einlegen, nicht weil er Hunger oder Durst hatte, nein, weil die Reifen überhitzten. Und dabei handelt es sich bei den Reifen, bei den Rädern für ein Tiny House um spezielle LKW-Reifen, die bis auf, ich glaube, 5,4 Atü aufgepumpt werden. Doch damit nicht genug, jetzt fing das Problem auf Kreta erst richtig an. Es musste überhaupt erstmal ein geeignetes Grundstück gefunden werden, auf dem Tiny Houses legal aufgestellt und als Ferienhäuser vermietet werden dürfen. Und um überhaupt die rechtlichen Grundlagen für den Kauf eines Grundstücks auf Kreta für mich als Deutschen verstehen zu können, habe ich selbst ein Grundstück gekauft. Ich habe im Südwesten, in der Nähe von Paleochora, ich habe ja öfter von dieser Region schon berichtet, habe ich mir ein kleines Grundstück von 350 Quadratmetern gekauft. Eine deutsch-griechische Anwältin aus Rüthymno habe ich beauftragt, das Ganze zu organisieren. Ja, und ich musste natürlich eine Steuernummer haben, ich brauchte ein griechisches Bankkonto, ich musste mich als Resident dort melden und dann ging es natürlich erst einmal los, weil ich dann auch eine Baugenehmigung benötigte. Und allein für die Baugenehmigung brauchte ich natürlich die gesamten Bauunterlagen, und zwar nicht meine deutschen, sondern griechische. Dazu muss man wissen, dass Kreta in einer Erdbebenzone liegt. Die ist ungefähr vergleichbar mit der, die wir in Deutschland zum Beispiel im Großraum Tübingen oder in Aachen oder unten bei Basel im Dreiländereck haben. Und für solche Regionen in Deutschland, die in der Erdbebenzone 3, der höchsten Risikozone, die wir in Deutschland für Erdbeben haben, habe ich eine Statik. Aber eben nicht für Griechenland. Also fragte ich meine Architektin, ob sie mir einen Statiker benennen könnte, der mir eine griechische Erdbebenstatik liefern kann. Gesagt, getan, ich habe ein Angebot bekommen und fiel fast rückwärts um. Der wollte für diese Baustatik über 12.000 Euro haben. Also das ist ungefähr das Vierfache von dem, was in Deutschland es kosten würde. Okay, es sind immer zwei Statiken, eine für die Hülle, für das Haus und eine für den Trailer. Warum auch noch für den Trailer? Ganz einfach, dieses Haus steht dann ja nicht auf einer Bodenplatte, sondern auf dem Anhänger. Also sagt die Baubehörde, Freunde, dann brauchen wir auch noch eine Erdbebenstatik für die Bodenplatte, nämlich den Anhänger. Trotzdem wollte ich natürlich wissen, warum es in Griechenland so viel teurer als in Deutschland ist. Und die Antwort war so verrückt wie naheliegend. Das Statikbüro hätte nämlich erst einmal die spezielle Software dafür erwerben müssen. In Griechenland baut man nämlich in Stahlbeton und nicht nur in reinem Stahl, wie unser Tiny House ist. Na gut, gesagt, getan, wir mussten natürlich trotzdem eine Lösung finden und die haben wir nachher auch gefunden. Trotzdem war aber der gesamte Such- und Kauf- und Organisationsprozess so aufwendig, dass man das eigentlich keinem Investor, der einfach nur sagen will, ich möchte ein Tiny House kaufen und es geschäftlich auf Kreta aufbauen, das ist einfach zu viel gewesen. Okay, nun hatte ich mein Grundstück und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Aber das jetzt einem Investor zu erklären, das war schon etwas anderes. Und so suchten wir weiter. Und dann passierte im Herbst 2025 etwas ganz Verrücktes. Ich verweilte gerade wieder auf Kreta, nämlich im Südwesten in Paleochora, und da rief mein Geschäftsfreund und Freund Michalis Drakiomatolaikis mich an. Und er sagte, wir müssen uns kurzfristig treffen, wir haben ein Grundstück, wo wir Tiny Houses aufstellen dürfen. Nach der nunmehr jahrelangen Suche war ich natürlich erstmal zurückhaltend und skeptisch und sagte, Mensch, wo denn überhaupt? Und dann fiel der Name des Ortes, Matala. Und meine erste Reaktion war, der veralbert mich. Matala ist einer der bekanntesten Orte auf Kreta schlechthin. Allein aus archäologischer Sicht ist das eine ganz besondere Ecke. Neben dem Palast von Knossos aus der minoischen Zeit ist der Palast von Phaistos nur wenige Kilometer von Matala entfernt, das tollste überhaupt auf Kreta. Wer sich für die griechische Antike interessiert, für den ist der Palast von Phaistos eine absolute Pflichtaufgabe. Und Matala selbst hat sich in der Neuzeit zu einem wahrhaftigen Wallfahrtsort entwickelt. Warum? Vielleicht hat der ein oder andere sofort die Assoziation zu den Höhlen von Matala. Okay, wenn die jungen Leute das nicht verstehen, kein Problem, es geht um die Oldies. Und zwar gehen wir einmal zurück in die 60er, 70er Jahre. Zu der Zeit war Matala ein verschlafenes, ärmliches Fischerdorf im Süden, in der Südküste von Kreta. Während die Hauptstadt von Kreta, Heraklion, im Norden, ungefähr in der Mitte der Insel liegt, ist Matala circa so süd-südwest von Heraklion gelegen. Der Ort war so abgelegen, dass nicht mal eine vernünftige Straße nach Matala führte. Heute gibt es zwar sehr, sehr gut ausgebaute Straßen auf Kreta und das muss man sagen, so deutlich besser als in Deutschland. Noch Anfang Mai waren die Bergkuppen auch noch schneebedeckt. Das ist natürlich etwas Faszinierendes, gerade für die Mittelmeerregion. Und dann geht es durch die fruchtbare Messara-Ebene, die von Bergen im Norden und im Süden umgeben ist und tatsächlich die Kornkammer Kretas ist. Kreta kann sich selbst versorgen mit allem drum und dran. Die einzige wirkliche Besonderheit dieses kleinen Örtchens ist ein Berg, der in das Meer hineinragt und in dem vor ca. 3000 Jahren die Menschen in das poröse Gestein Höhlen gebaut haben. So, und in diesen uralten Höhlen haben sich in den 60er und 70er Jahren die Beatniks, die Fans der Beatles, die Hippies eingenistet. Und selbst bekannte Sänger kamen hinzu, wie Joni Mitchell, der Georg Danzer war dort und hat mehrfach dort übernachtet. Einige Berichte sagen sogar, dass Bob Dylan und Janis Joplin da gewesen sein sollen. Und deshalb hat natürlich dieser kleine Ort regelrechte weltweite Berühmtheit erlangt. Und wenn auch da fast gar keine Hippies mehr herumlaufen, hat sich dieser Ort trotzdem als Wallfahrtsstätte entwickelt. Einmal im Jahr, dieses Jahr übrigens vom 18. bis 21. Juni, findet das Matala Beach Festival statt. Und der berühmteste Spruch, der seinerzeit in den 60er Jahren geprägt worden ist, prangt heute noch an einer Keimmauer, nämlich der Satz: Today is life, tomorrow never comes. Aber Geschichte hin oder her, heute ist Matala ein ganz, ganz kleiner touristischer Ort, der in einer wirklich sehr see- und windgeschützten Bucht liegt. Gerade mal 100-110 Einheimische leben dort und der Rest ist eben Tourismus. Für die Versorgung, insbesondere natürlich auch im Winter, also in der Nachsaison, ist über die kleine Ortschaft Pezidia, zu der auch Matala gehört, ausdrücklich gesorgt. Pezidia ist so ungefähr 2,5 Kilometer von Matala entfernt und durch eine sehr, sehr gut ausgebaute Straße angebunden. Doch wie kam es jetzt dazu, dass wir so einen wahrhaftigen AAA-Standort bekommen sollten? Ein Mitarbeiter von Michael saß mit dem Bürgermeister der Gemeinde Festos zusammen. Und er erzählte dem Bürgermeister, dass man eine tolle Verbindung nach Deutschland hätte, nämlich einem Hersteller aus dem Norden Deutschlands, der Tiny Houses herstellt. Das sind richtige Ferien- und Wohnhäuser, baugenehmigungsfähig, zumindest von diesem Hersteller, mit dem sie in Verbindung standen, aber es ist obendrein ein auf einem Trailer aufgebauter Wohneinhänger. Doch damit nicht genug. Der Bürgermeister selbst ist von Hause aus studierter Architekt. Und der hat sofort geschaltet. Augenblick mal. Ferienhäuser als Wohnanhänger? Ich habe einen Standort dafür. Im Zuge der Hippie-Bewegung in den 60er Jahren hat die Gemeinde Festos nämlich dort einen Campingplatz genehmigen lassen. Und zwar so zentral, direkt am Strand und direkt unter den Höhlen von Matala. Doch schon in den 70er und 80er Jahren entwickelte sich der Ort ganz anders, als ursprünglich geplant war. Die Hippies und die Beatniks wanderten langsam ab und es entwickelte sich touristisch ein klassischer Ort. Wohlgemerkt kein Pauschaltourismus, wie es auch im Norden Kretas ist und wie es auf vielen anderen Mittelmeerinseln ist, wo es einfach sehr, sehr einfach und billig läuft. Nein, der Süden Kretas ist generell ein individualtouristischer Bereich. Das ist also eine völlig andere Klientel, die sich dorthin bewegt und man sagt erstmal dazu, der Süden generell ist so weit von den nächsten Flughäfen in Chania und in Heraklion entfernt, dass die Kinder im Bus so nach ca. 80 Minuten quengelig werden und da wollen Pauschaltouristen dann auch nicht hin. Bei dieser Differenzierung zwischen Pauschaltourismus im Norden und Individualtourismus im Süden sowie dauerhaftes Wohnen vorrangig im Süden muss man natürlich auch die Zahlen, die touristischen Zahlen für Kreta genauer betrachten. Mit 6,6 Millionen Besuchern allein im Jahre 2025 ist Kreta ganz, ganz vorne und zwar unangefochten vorne in Griechenland. Von den knapp 33 Millionen Urlaubern in Griechenland geht also jeder fünfte circa nach Kreta. Während also im Norden der Pauschaltourismus dazu führt, dass im Sommer totaler Boom ist und im Winter viele, viele Orte komplett verwaist sind, zieht sich das im Süden durchaus über die gesamte Jahreszeit hinweg. Immer mehr, insbesondere auch Deutsche, Österreicher und Schweizer nutzen die Möglichkeit, im Sommer zu Hause zu bleiben in Deutschland und im Winter dann auf Kreta zu überwintern. Die ausgesprochene Deutschfreundlichkeit der einheimischen Kreta-Bewohner ist dabei natürlich ein entscheidender Punkt, der dabei eine große Rolle spielt. Im Süden Kretas ist eben alles etwas anders. Mehr Ruhe, mehr Entspannung, Gelassenheit. Die Griechen sind dort ganz anders davor als im hektischen Norden. Eine der beiden berühmtesten archäologischen Stätten ist gleich um die Ecke. Und dazu passte einfach das Thema Campingplatz nicht mehr hinzu. Camper nehmen einfach an dem touristischen Leben eines solchen Ortes nicht teil und damit ist dieser Campingplatz eigentlich negativ zu betrachten gewesen. Im Klartext, klassische Urlauber und Camper beißen sich, das passt nicht zusammen. Aber das erleben ja auch in Deutschland schon einige Campingplatzbetreiber, die glauben, sie können auf ihren Campingplatz einfach ein paar Tiny Houses hinstellen oder machen sie die dicke Mark oder Euro. Deshalb gilt auch grundsätzlich, Tiny Houses haben neben Plastikbombern nichts zu suchen. Entweder Wohnwagen und Wohnmobile oder eben Tiny Houses, nicht beides auf einmal. Nun war der Platz genehmigt, aber nie wirklich ganzjährig betrieben worden. Die Gemeinde hat einfach den Platz als Parkplatz genutzt. Da gab es also eine große Fläche von 20.000 Quadratmeter mitten im Ort, der nicht vernünftig genutzt werden konnte. Aber auch eine baurechtliche Umnutzung von einem Campingplatz zu einer Wohnsiedlung ist in Griechenland genauso wenig möglich wie in Deutschland. Ein riesiger Aufwand, der sich einfach nicht rechnet und nicht lohnt. Und dann kam der Mitarbeiter von Michael und sagte dem Bürgermeister, wir haben Ferienhäuser als Wohnwagen. Und auf einmal passte dieser Campingplatz als Standort in das Urlaubskonzept dieses kleinen Fischerdorfes. Jetzt gingen erst einmal seit Herbst 2025 mehrere Monate ins Land, in denen über diesen Platz verhandelt wurde. Alle rechtlichen Bedingungen wurden besprochen und geklärt und natürlich auch die Kosten, die das Ganze mit verursachen würde. Immerhin sind Campingplätze auf Kreta genauso wie in Deutschland organisiert. Da habe ich dann einen 230-Volt-Anschluss für den Wohnwagen. Ich habe vielleicht noch einen Gartenschlauch für den Abwasch als Wasser und ich habe natürlich vielleicht ein Plumpsklo oder ein Chemieklo. Normalerweise hat man dann auch noch eine öffentliche Toilette oder eine Dusche, aber das ist alles Camping, das hat mit Ferienhaus nichts zu tun. Das bedeutet, dass dieser Campingplatz erst einmal mit einer Wohnsiedlungserschließung überplant werden muss, damit ich dort richtige Ferienhäuser, wenn auch mobil, errichten kann. Also benötige ich vernünftige Stromleistung, nämlich Kraftstrom, damit auch der Herd ordentlich funktioniert. Ich benötige Trinkwasser und nicht nur für den Abwasch. Und ich benötige vernünftige Toilette und eine Dusche. Das alles muss die Kommune natürlich vorbereiten. Das heißt, diese Fläche erstmal richtig erschließen, damit es überhaupt mit Tiny Houses funktionieren kann. Das alles wurde mit der Kommune besprochen, erörtert und ausgehandelt. Bereits im Februar 2026 haben wir ein spezielles Seminar für Investoren in Heraklion organisiert und dann auch mit einem Bus eine Reise Richtung Matadar angetreten. Zu der Zeit war natürlich tiefster Winter, der Ort war eigentlich völlig verschlafen, aber wir haben schon mal die ersten Blicke in diesen Ort geworfen. Anfang Mai haben wir ein weiteres Seminar in Heraklion organisiert und sind wieder runtergefahren nach Matadar. Seit Anfang April war dieser Ort aus dem Winterschlaf aufgewacht und jetzt war natürlich Leben dort und das übrigens bei 26 Grad im Schatten. Für die Teilnehmer galt es jetzt erstmal den Ort zu erkunden und zum Teil auch sich die Höhlen mal anzusehen, was mittlerweile unter Naturschutz steht und was man dort gegen eine kleine Gebühr auch direkt besuchen kann. Aber so eine Exkursion kann ja nicht vernünftig sein, wenn man sich nicht abends in ein tolles Restaurant setzt und einfach auch die kulinarischen Dinge dort erlebt, das tolle Essen, die guten Rotweine und Weißweine Kretas. Und auch der Bürgermeister von Festos ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizukommen, natürlich mit uns gemeinsam zu dinieren. Und er hat es sich auch nicht nehmen lassen, den Teilnehmern ein kleines Gastgeschenk mitzubringen, nämlich einen Fotobildband, also 15 mm, so 1,5 cm dicke Schwarte, DIN A4 quer in schwerer Ausführung. Und schon stöbern natürlich alle in diesem Fotobildband. Und ganz vorne an ist was? Nämlich eine Begrüßung, eine Einleitung des Bürgermeisters selbst, mit Foto natürlich. Prompt kommen die Ersten und sagen, bitte ein Autogramm in dieses Buch. Ja, und auf einmal standen alle Schlange und alle haben ihr Autogramm bekommen. Tolle Idee. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Was passiert da nun? Also, die ersten Tiny Houses werden bereits im Juni 2026 von Deutschland nach Kreta, nach Matadar ausgeliefert werden. Anfang Juni das erste, Ende Juni das zweite und dritte. Und hoffentlich werden sie dann im Juli schon angeschlossen, aufgestellt und betriebsfertig vorbereitet, damit sie auch vermarktet werden können, dass diese Saison schon geschäftlich genutzt werden kann. Doch das ist natürlich jetzt erst der erste Anfang. Jetzt geht es weiter. Bis zum Frühjahr 2027 sollen 12 weitere Parzellen eingerichtet werden. Und das heißt für Investoren, die jetzt sagen, ich möchte gewerblich etwas in Matadar machen, jetzt zuschlagen. Und natürlich gehört jetzt ein wenig mehr dazu, als einfach nur ein Rolling Tiny House zu kaufen. Es muss natürlich für die Klimaverhältnisse im Mittelmeer erstmal produziert werden. Die klassische deutsche Version hilft da nicht so viel, wenn da ein elektronisch gesteuerter Pelletofen eingebaut wird. Das klassische anthrazitfarbene Dach macht da unten im Süden auch keinen Sinn, also bekommt es ein schneeweißes Dach. Die Technik wird entsprechend angepasst, damit es auch zum Beispiel mit einer Solarthermieanlage betrieben werden kann, denn da ist ja Sonne, anders als in Deutschland, dass man da auch heiß Wasser produzieren kann. Dann wird eine Spedition benötigt, die auch tatsächlich in der Lage ist, ein Tiny House diese 3000 Kilometer Richtung Kreta zu transportieren. Aber damit nicht genug, irgendjemand muss da unten das Ding ja bewirtschaften. Also ist natürlich eine Firma erforderlich, die vor Ort das Tiny House aufstellt, anschließend betriebsfertig herrichtet. Dann kommt der wichtigste Punkt, nämlich die Vermarktung, Gästegewinnung. Man will ja damit Geld verdienen. Und dann kommt natürlich der klassische Betrieb, das heißt die Gästebetreuung, die Entreinigung, Wäscheservice und eventuell dann auch der Reparaturservice und natürlich die Pflege des Grundstücks. Alles das gehört zu einem vernünftigen Investment auf Kreta selbstverständlich dazu. Aber damit nicht genug, denn auch in Matala gibt es eine Nachsaison und das sind ca. 4 Monate im Winter, wo dort wirklich nicht viel los ist. Für den Touristiker gilt es also generell erst einmal eine ganzjährige Vermarktung, um zumindest die Kosten, die ich im Winter habe, einigermaßen zu decken. Und dazu ist es Aufgabe des Touristikers zu sehen, dass er sogenannte saisonverlängernde Maßnahmen ergreifen kann. Was kann das für den Standort Kreta bedeuten? Naja, eigentlich genau das gleiche wie in Deutschland. Da werden dann kleine spezielle Saunas neben die Tiny Houses gestellt, weil es viele, viele Leute gibt, die einfach sagen, ich möchte gerne auch in der Nebensaison oder auch in der Nachsaison einfach saunieren. Und das gilt genauso für Kreta. Tatsächlich gibt es bereits Saunas auf Kreta, aber meistens im Norden in den Hotels, in den Spas. Und die werden dann bezeichnenderweise auch noch im Herbst und Winter geschlossen, weil da die Hotels dicht sind. Also kommen Saunas nach Kreta und das wird wahrscheinlich zusätzlich noch für Furore sorgen, weil es dort eben eine Besonderheit darstellt. Ja, und dann haben wir etwas in Norddeutschland, das kennt jeder, der mal an der Nordsee oder an der Ostsee Urlaub gemacht hat. Strandkörbe. In der Mittelmeerregion kennt man klassisch Sonnenschirme und 2 Liegen links und rechts, aber das wollen wir jetzt ändern und Strandkörbe auch dort salonfähig machen und bekannt machen. Aber das ist natürlich auch der besondere Eyecatcher, der hier eine Rolle spielt, weil wenn jemand zu Booking.com oder zu Airbnb geht und sagt, ich möchte gerne auf Kreta Urlaub machen, bekommt er ja verschiedene Angebote und sind immer so kleine Bildchen dabei und diese Bildchen müssen so ausgerichtet sein, dass der Gast schon sagt, oh, da klicke ich mal drauf und schaue es mir näher an. Und wenn dann natürlich ein Tiny House gezeigt wird, ja, das ist schon mal das Grundinteresse. Und dann kommt natürlich die Sauna und dann kommt der Strandkorb dazu, den ich als Gartenmöbel nutzen kann zum Frühstück mit dem Gartentisch, dann ist es ja schon mal eine ganz andere Welt. Wer jetzt mehr dazu wissen möchte, der schaue bitte erst einmal in die Shownotes, weil ich da verschiedene Sachen schon einmal verlinkt habe. Wer sich jetzt genauer darüber informieren möchte, der kann einerseits die Seminare dazu besuchen und zwar unter www.seminare.rth.sh. Das nächste 2-tägige Seminar in Heraklion findet in jedem Fall im Oktober statt, aber aufgrund der Aktualität wird wahrscheinlich im August noch ein weiteres Seminar angeboten werden. Wer sich grundsätzlich darüber informieren möchte, der gehe auf die Seite www.webinare.rthsh und kann sich dort kostenlos in die Webinare einloggen. Wem das jetzt zu aufwendig und vielleicht sogar zu langwierig ist, der möge uns bitte über die Shownotes eine Kontaktinformation geben und wir melden uns dann und werden alles Weitere dann direkt und persönlich besprechen. Und vielleicht werden wir ja Nachbarn, denn eines von den 3 Tiny Houses, die jetzt im Juni Richtung Matala transportiert werden, gehört mir. Ja, und wer sich jetzt sagt, nein, also Investition auf Kreta, das wollte ich jetzt doch nicht. Ich möchte einfach nur Informationen über Tiny House haben. Für den bietet sich ja an, in der Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das passiert ja nun mittlerweile im 5. Jahr, alle 14 Tage, jeden 2. Montag, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich gerne euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.